Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie zuhören. Gegner des Regimes in Eritrea gehen auf Anhänger des Regimes los, hier in Deutschland. Was hinter dem innereritreischen Konflikt steckt und um was für ein Regime es sich dort in Eritrea handelt, das besprechen wir gleich. Außerdem beleuchten wir die Beziehung Israels zu Aserbaidschan. Und wir begleiten einen Umzug. Die Hauptstadt Indonesiens, Jakarta, versinkt mehr und mehr und muss auf eine andere Insel ziehen. Eritrea-Festival. Der Begriff ist inzwischen fast zum Synonym geworden für Krawalle. In Stuttgart, in Gießen, aber auch in Stockholm oder Tel Aviv eskaliert seit einiger Zeit die Gewalt bei eritreischen Veranstaltungen. Im Kern sind die Ursachen innereritreische Konflikte, die auch eben jetzt hier in Deutschland ausgetragen werden, zwischen Gegnern und Anhängern des Regimes in Eritrea. Allein in Stuttgart haben letztes Wochenende hunderte oppositionelle Exil-Eritreer versucht, ein Fest zu stürmen. Eine ähnliche Veranstaltung heute in Stuttgart wurde abgesagt. Um was für ein Regime es sich in der Heimat der Exil-Eritreer handelt und warum die Konflikte momentan so aufflammen, das habe ich mit unserer Afrika-Korrespondentin Antje Diekans besprochen. 1991 hat sich Eritrea von der äthiopischen Besatzung befreit, nach 30 Jahren Krieg. Seitdem herrscht dort Isaias Afewerki. Was ist das für ein Machthaber?
Wenn man die eine Hälfte der Exil-Eritreer in Deutschland fragen würde, dann würden die sagen, er ist ein Freiheitskämpfer, ein Held unseres Unabhängigkeitskrieges. Eritrea gehörte nämlich einst zu Äthiopien und hat sich die Eigenständigkeit erkämpft. Isaias Afewerki, der führte die sogenannte Eritreische Volksbefreiungsfront an, die hat eben für dieses kleine Land, das war ja damals auch so ein bisschen der Krieg David gegen Goliath, die Unabhängigkeit erkämpft. Und das ist das, was Eritrea bis heute ganz wesentlich prägt. Die andere Hälfte jetzt der Exil-Eritreer in Deutschland, die würde sagen, dass Isaias Afewerki ein Despot ist, ein Unterdrücker. Denn Meinungsfreiheit gibt es in Eritrea nicht, im Übrigen auch seit den 30 Jahren, die er an der Macht ist, keine Wahlen. Wer gegen die Regierung ist, der verschwindet oft unter ungeklärten Umständen. Darauf machen Menschenrechtsorganisationen immer wieder aufmerksam. Aber es ändert sich nichts.
Da kann man ja schon von einem Terrorregime sprechen. Es gibt außerdem einen unbefristeten Nationaldienst. Sind das die Gründe, warum so viele Menschen versuchen, das Land zu verlassen?
Genau, in Eritrea muss jeder junge Mensch, Männer und Frauen, einen Militärdienst ableisten und zwar auf unbestimmte Zeit. Außerdem kann jeder dann immer wieder einberufen werden, nicht nur um dann diesen Militärdienst im eigentlichen Sinne abzuleisten, sondern auch für Zwangsarbeiten, sowas wie Straßenteeren, Gräben ausschachten, alles im Dienste der Regierung. Und wer vor diesem Dienst fliehen will und dabei erwischt wird, der wird in Straflagern interniert. Trotzdem nehmen viele junge Menschen jedes Jahr das Risiko auf sich, nicht nur wegen der unkalkulierbaren Länge dieses Dienstes, sondern auch, weil es immer wieder schreckliche Berichte gibt, was in dieser Zeit passiert. Also da ist die Rede von Folter oder auch von Vergewaltigungen. Die Regierung, die begründet diesen Militärdienst im Übrigen damit, dass die Bevölkerung ständig für einen erneuten Krieg gewappnet sein müsse. Da war Äthiopien lange Zeit noch das große Feindbild. Zuletzt hat sich das dann ja aber etwas differenziert, denn Soldaten aus Eritrea haben gemeinsam mit dem äthiopischen Militär im Tigray-Krieg in Äthiopien gekämpft. Denn die dort ansässige sogenannte Volksbefreiungsfront von Tigray, die sehen Diktator Isaias Afewerki und seine Regierung als die wahren Feinde an.
Jetzt schauen wir nochmal auf die Diaspora in Deutschland oder auch in Europa. Die ist jetzt also so stark gespalten, weil es auch hier sowohl Anhänger als auch Gegner des Machthabers dort gibt.
Ja, es gab zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges schon große Fluchtbewegungen aus Eritrea. Diese Geflüchteten, die so aus den 90er Jahren dann, den frühen 90er Jahren noch kommen, sind dann häufig Unterstützer der Regierung von Isaias Afewerki. Im Gegensatz zu den Eritreern, die in den vergangenen Jahren geflohen sind und ja, dann diese Protestveranstaltungen organisieren. Das sind jetzt die großen Blöcke. Aber manche unterstützen offiziell auch die Regierung, obwohl sie vor ihr geflohen sind, aus Angst, dass sonst ihre Angehörigen, die noch in Eritrea sind, Repressalien erleiden müssten. Also ganz eindeutig ist das nicht immer, aber es gibt eben diese großen Blöcke.
Mindestens jeder Fünfte, jede Fünfte lebt im Ausland. In Deutschland sind es 70.000 Eritreer, Eritreerinnen. Wie stark stützen denn Teile von ihnen das Regime zu Hause, auch finanziell? Welche Rolle spielen Überweisungen nach Eritrea?
Eine ganz große Rolle spielen die für das Regime. Dazu erstmal noch die Zahlen. Also insgesamt leben etwa 1 Million Eritreer weltweit im Exil. Demgegenüber steht dann die Gesamtbevölkerung von geschätzt etwa 4 Millionen. Also das ist tatsächlich ein sehr großer Anteil dieser Menschen im Exil. Und all diese Exil-Eritreer müssen ganz offiziell eine Abgabe an den eritreischen Staat zahlen. Das sind 2% des Einkommens. Und das machen dann viele auch wiederum aus Angst davor, dass sonst ihre Verwandten im Land etwas erleiden müssten, selbst wenn sie vor der Regierung geflohen sind. Dann überweisen viele natürlich auch direkt Geld an diese Verwandten. Dafür gibt es so bestimmte Transfersysteme. Die muss man dann auch nutzen, damit das Geld ankommt. Und auch da greift dann der eritreische Staat noch wieder zu. Also man könnte tatsächlich sagen, die Exil-Eritreer, die halten zu einem ganz wesentlichen Teil die Wirtschaft in Eritrea am Leben.
Wie stark reicht auch, was Repressalien angeht, der lange Arm des Regimes nach Deutschland, nach Europa?
Der reicht bis nach Europa tatsächlich auch über diese Kulturvereine. Die werden als verlängerter Arm der eritreischen Regierung gesehen. Die offizielle Bezeichnung als Kulturverein, die ist nach Ansicht vieler Expertinnen und Experten nur eine Fassade dafür, dass durch diese Institutionen auch die im Ausland lebenden Eritreer überwacht werden sollen. Und diese Festivals, bei denen es jetzt eben mehrfach diese Ausschreitungen gab, die sind Propagandaveranstaltungen für die eritreische Regierung. Und da soll dann auch wiederum Geld für das Regime eingetrieben werden.
Warum eskaliert die Gewalt zurzeit so stark?
Das hat sicher mehrere Gründe. Einer ist schlicht und einfach, dass es aus Sicht der Regimegegner nur so funktioniert. Denn wenn sie friedlich auf das Unrecht in Eritrea aufmerksam gemacht haben, haben sie keine Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt berichten die Medien, die deutsche Politik diskutiert über Eritrea. Das lässt sich als eine Art Erfolg verbuchen. Und außerdem hängt es damit zusammen, wie viel Zorn, Frust, aber auch Trauma sich bei den Exil-Eritreern dieser neuen Generation aufgestaut hat. Sie sind aus Eritrea geflohen, haben dabei ihr Leben riskiert. Aber jetzt auch im Ausland können sie sich nicht richtig frei fühlen. Nicht nur wegen der Erinnerung, sondern auch, weil sie das Gefühl haben, unter anderem durch diese Kulturvereine und damit durch die eritreische Regierung noch weiter kontrolliert, gegängelt zu werden. Sie müssen diese Abgaben zahlen. Ihnen werden auf den Botschaften Steine in den Weg gelegt, wenn sie Papiere brauchen. Das sind alles Erfahrungen, Enttäuschungen, die sich dann letztendlich ein Ventil suchen.
Warum die Konflikte innerhalb der Diaspora aus Eritrea zurzeit aufflammen, das habe ich mit unserer Afrika-Korrespondentin Antje Diekans besprochen. Am Donnerstag hat Aserbaidschans Präsident Aliyev den Sieg über die, wie er sagt, Separatisten im bislang armenisch kontrollierten Bergkarabach verkündet. Jetzt laufen Gespräche über die sogenannte Wiedereingliederung Bergkarabachs in Aserbaidschan, während die Armenier dort aus Angst evakuiert werden. Dass Aliyev den Militäreinsatz jetzt befohlen hat, das dürfte mit der geopolitischen Lage zu tun haben. Die Schutzmacht der Armenier in Bergkarabach, Russland, hat zurzeit keine Kapazitäten einzugreifen, während Aserbaidschans Verbündete stabil an der Seite stehen. Einerseits die Türkei, andererseits Israel. Das Land hat in diesem Jahr Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar an Aserbaidschan verkauft. Im Gegenzug gab es Öl. Inzwischen hat Aserbaidschan sogar eine Botschaft in Tel Aviv. Von dort berichtet Julio Segador.
Beifall für ein schiitisch-muslimisches Land in Israel, das gibt es nicht oft. Ende März bei der Eröffnung der Botschaft Aserbaidschans in Tel Aviv wurde kräftig geklatscht. Israel und Aserbaidschan, zwei Länder, die sich verstehen. Eine enge Beziehung, die seit 1992 besteht. Israel war eines der ersten Länder, das die ehemalige Sowjetrepublik nach dem Zerfall der Sowjetunion als eigenständigen Staat anerkannte. Das hat Yehun Bayramov, der Außenminister Aserbaidschans, nicht vergessen. Wir haben im vergangenen Jahr das 30-jährige Jubiläum der gemeinsamen diplomatischen Beziehungen unserer Länder gefeiert. In diesen 30 Jahren haben beide Länder eine starke Beziehung aufgebaut, die auf Dialog und gegenseitiges Verständnis aufbaut und die nun das Niveau einer strategischen Partnerschaft erreicht hat. Noch vor einigen Jahren bezeichnete Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev die Beziehungen zwischen beiden Ländern als Eisberg. 9/10 der Zusammenarbeit sei unter der Oberfläche. Das hat sich mittlerweile geändert. Man pflegt die gemeinsamen Beziehungen ganz offen. Galia Lindenstrauß, Kaukasus-Expertin im Institut für nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv, sieht dafür drei Gründe. Der erste ist der Krieg um Bergkarabach 2020, der aserbaidschanische Erfolg, den die Menschen im Land den israelischen Waffen und der Zusammenarbeit mit Israel zuschreiben. Zweitens haben die Abraham-Abkommen mit einigen arabischen Staaten es ermöglicht, dass ein muslimisches Land seine Beziehungen zu Israel nicht mehr verheimlichen muss. Drittens die wachsende iranische Feindschaft. Der Iran pflegt eine feindliche Rhetorik gegen Aserbaidschan. Die Beziehungen zu Israel sind ein Gegengewicht zur iranischen Aggressivität. Eine strategische Partnerschaft, die geprägt ist von klaren, gemeinsamen, aber auch jeweils eigenen Interessen. Und von der beide profitieren. So bezieht Israel fast die Hälfte seines Öls aus Aserbaidschan. Gleichzeitig liefert Israel Waffen in die Kaukasusrepublik. Das Stockholmer Internationale Friedensforschungsinstitut SIPRI bezifferte den Anteil Israels an den Rüstungsimporten Aserbaidschans vor 3 Jahren auf 60%. Ein Anteil, der plausibel sei, bestätigt Galia Lindenstrauß. Aserbaidschan zählt zu den großen Einkäufern der israelischen Waffenindustrie. Für Aserbaidschan ist der Einkauf von Waffen aus Israel nicht mit den Bedingungen verbunden, die westliche Länder für den Verkauf auferlegen. Das hat Vorteile. Dazu kommt, dass man keine ernsthafte Sicherheitsindustrie aufrechterhalten kann, wenn es keinen Markt für den Export gibt, denn sonst wird es zu teuer. Daher liegt es auch im klaren Interesse Israels, Waffen zu verkaufen. Waffen gegen Öl, ein bekanntes Geschäftsmuster, aber nicht nur. Israel engagiert sich in Aserbaidschan auch in vielen anderen Wirtschaftsbereichen, etwa beim Aufbau des Telekommunikationsnetzes, bei der Wasseraufbereitung, in der innovativen Landwirtschaft und auch im Bereich Cybersicherheit. Dazu kommt, dass das eher säkular geprägte schiitisch-muslimische Aserbaidschan für Juden vergleichsweise sicher ist. Für Israels Außenminister Eli Cohen ein wichtiger Grund. Es gibt seit vielen Jahren eine lebhafte jüdische Gemeinde in Aserbaidschan, eine der ältesten in einem muslimischen Land, wo die Religion in Freiheit ausgeübt werden kann. Jenseits der nationalen Interessen um Rohstoffe und Waffen haben Israel und Aserbaidschan ein großes gemeinsames Interesse. Beide Länder verbindet eine tiefe Feindschaft zum Iran, mit dem Aserbaidschan eine fast 700 Kilometer lange Grenze hat. Es ist der Feind des Feindes, der hier für den gemeinsamen Kitt sorgt. Daraus macht Israels Außenminister Cohen keinen Hehl. Israel und Aserbaidschan teilen die Auffassung über die Gefahr, die vom Iran ausgeht. Das iranische Mullah-Regime bedroht unsere beiden Länder. Es will den gesamten Nahen Osten destabilisieren. Wir müssen gemeinsam handeln, um den Iran davon abzuhalten, nukleare Fähigkeiten zu erlangen. Und so hält sich Israel-Aserbaidschan als Hintertür für Operationen des Geheimdienstes offen. Angeblich steuern Mossad-Agenten ihre Iran-Aktivitäten von Aserbaidschan aus. Etwa als 2018 eine halbe Tonne geheimes Material aus dem iranischen Atomarchiv in Teheran gestohlen wurde. Oder Anfang des Jahres, als Kamikaze-Drohnen eine Rüstungsfabrik in Isfahan beschädigten. Zwar gäbe es dafür keine Bestätigungen, sagt Sicherheitsexpertin Galia Lindenstrauß, doch jeder könne eins und eins zusammenzählen. Natürlich gibt es zu diesem Thema keine offiziellen Informationen. Man muss sich aber nur die Landkarte vor Augen führen, die guten Beziehungen sehen und seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Zu dem Nukleararchiv gibt es tatsächlich die Gerüchte, es sei über Aserbaidschan aus dem Iran geschmuggelt worden. Dass Aserbaidschans militärische Erfolge gegen Armenien, die zu einem Großteil mit israelischen Waffen erzielt werden, die diplomatischen Beziehungen zu Armenien massiv belasten, ist für Israel nachrangig. Entscheidend ist für Israel Aserbaidschan als strategischer Brückenkopf im Kampf gegen den Iran.
Julio Segador berichtete über die Beziehung Israels zu Aserbaidschan. Zehntausende Menschen aus Mittelamerika, Guatemala, Venezuela, Kuba wollen ihr Glück in den USA versuchen. Der Weg in den Norden, der ist allerdings teuer, egal ob mit oder ohne Schlepper. Sicherheitskräfte müssen regelmäßig bestochen werden und die Preise für die Unterkünfte, die steigen mit dem Anstieg der Migration. Viele Frauen, denen auf dem Weg das Geld ausgeht, sehen keinen anderen Ausweg, denn als Tänzerin im Nachtclub zu arbeiten oder sich zu prostituieren. Oftmals in Mexiko, wo Migrantinnen den Freiern schutzlos ausgeliefert sind, vor allem, wenn sie keine Papiere haben. Anne Demmer hat mit drei Frauen gesprochen, die ihren Zuhältern aus dem organisierten Verbrechen entflohen sind.
Ich hätte mir nie vorgestellt, dass ich mal hier lande. Am Anfang habe ich geweint, aber ich brauche ja das Geld. Manchmal werde ich ganz depressiv. Ich weine, weil ich mich nicht daran gewöhnen kann. Ich trinke eigentlich gar keinen Alkohol und jetzt gehört das zu meinem Job dazu. Meine Familie weiß nicht, dass ich hier arbeite. Erzählt eine junge Frau. Sie nennt sich Brittany. Ihren eigentlichen Namen will sie nicht nennen. Die Kubanerin arbeitet als Tänzerin in einem Nachtclub in Tapachula, eine Stadt an der Grenze zu Guatemala. Sie trägt ein hautenges gelbes Minikleid, schwarze hochhackige Riemenschuhe, ihre Lippen hat sie knallrot geschminkt. Sie beobachtet auf der Bühne eine Kollegin, die sich vor den lüsternen Blicken der Männer räkelt, ihre Brüste berührt. Es läuft gut. Manchmal gehe ich mit $250 nach Hause. Ich spare, um in die USA reisen zu können. Dort habe ich Familie. Als Kellnerin würde sie nur $5 am Tag verdienen. Brittany hat Havanna verlassen, weil sie ihre Familie nicht mehr versorgen konnte. Ihr Gehalt reichte noch nicht einmal, um ein Hühnchen und Shampoo zu kaufen, sagt sie. In Kuba hat sie als Sekretärin in einer Baufirma gearbeitet. Jetzt gibt sie Männern das Gefühl, egal wie schmierig sie sind, begehrenswert zu sein. Sie verdient daran, wenn die Männer trinken, so ist die Politik des Clubs. Und einmal am Abend tanzt sie. In dem Club arbeiten viele Kubanerinnen, erzählt Brittany. Einige gehen im Anschluss an ihre Schicht noch mit den Männern nach Hause. Vergleichsweise arbeitet Brittany zu guten Konditionen. Damit rühmt sich auch ihr Chef, der sie zu sich ruft. Seine Hand gleitet an ihrem Arm langsam herunter und verweilt dort. Wenn Männer übergriffig würden, greift das Sicherheitspersonal ein, betont er. Prostitution sei in seinem Club nicht erlaubt. Doch was außerhalb passiere, darauf habe er keinen Einfluss. Elisa, so heißt sie für ihre Freier, fühlt sich schutzlos. Die 42-jährige Guatemaltekin ist vor einem Monat nach Mexiko gekommen. Auch sie ist in Geldnot. Ihre Mutter ist schwer krank. Die Medikamente sind teuer und sie muss drei Kinder versorgen. Sie ist alleinerziehend. Sie arbeitet in Huixtla, 32.000 Einwohner, eine Stunde von Tapachula entfernt. Dort gibt es eine sogenannte Toleranzzone, wo Prostituierte geduldet werden. Hier reihen sich Stundenhotels und Bars aneinander. Elisa mietet in einem dieser Stundenhotels ein Zimmer. Hier empfängt sie ihre Freier. Die Zimmer sind wie öffentliche Toilettenzellen, nach oben hin offen. Hier passt ein Bett rein, ein Ventilator, über einer Stange hängen ein paar Kleider und ein BH. Für das Zimmer bezahlt Elisa $5 am Tag, so viel wie ihr Service kostet. Männer zwischen 20 und 70 warten vor den Türen der Frauen, bis ihr Vorgänger rauskommt. Die Männer, die zu uns kommen, schlagen uns, wenn sie anderen Sex wollen. Sie ziehen sich das Kondom ab. Wir müssen aufpassen, gerade auch wegen AIDS, generell wegen Geschlechtskrankheiten. Sie werden wütend und sagen, warum willst du es nicht ohne Kondom machen? So gefällt mir das nicht. Am Ende bezahlen sie manchmal gar nicht. Dort, wo sie arbeitet, schläft Elisa auch. Abends breitet sie dann ihre Decke aus, schaltet das Radio an und verfolgt über ihr Handy in den sozialen Netzwerken, was ihre Kinder und Freunde in Guatemala posten. Ein bisschen Alltag. Ansonsten verlässt sie das Hotel kaum, aus Angst, von den Behörden aufgegriffen zu werden. Elisa hat keinen legalen Aufenthaltsstatus. In Mexiko wird sie nicht von einem gesetzlichen Rahmen geschützt. Und Migrantinnen, vor allem wie sie ohne Papiere, sind den Männern schutzlos ausgeliefert. Und selbst wenn sie Anzeige erstatten würden, würden ihre Fälle nicht weiterverfolgt, kritisiert Christian Gomez Fuentes von der Organisation Brigada Callejera. Eine Organisation, die die Frauen in Gesundheitsfragen berät und über ihre Rechte aufklärt. Allein die Tatsache, dass sie Prostituierte und Migrantin sind, führt dazu, dass ihre Fälle nicht bearbeitet werden. Selbst die Konsulate aus den Herkunftsländern der Frauen fühlen sich nicht verantwortlich. Wenn eine Frau umgebracht wird, wird der Leichnam oftmals noch nicht einmal in die Heimat überführt. Die Familien zu Hause erfahren möglicherweise nie, was mit ihren Töchtern, Müttern oder Schwestern passiert ist. Christian versucht, die Frauen zu unterstützen, berät auf der Straße zu Krankheiten und versorgt die Frauen auch in den Stundenhotels mit Kondomen. Auch Elena bringt er an diesem Tag eine Schachtel mit. Die 45-jährige Mexikanerin ist vor dem organisierten Verbrechen im Bundesstaat Guadalajara geflüchtet, für die sie als Prostituierte arbeitete. Da ist sie reingerutscht. Die Hälfte ihres Gehaltes musste sie abgeben. 1,5 Jahre wurde sie festgehalten. Sie haben mich die ganze Zeit überwacht. Frei bewegen konnte ich mich nicht. Erst als es Auseinandersetzungen zwischen zwei Kartellen gab und die Männer, die mich kontrolliert haben, selbst verfolgt wurden, da bin ich geflüchtet. Im letzten Jahr haben sie 6 meiner Kolleginnen umgebracht. Weil sie sich gewehrt haben. Zu der Forderung von Feministinnen, Prostitution zu verbieten, zuckt sie nur mit den Schultern. Solange sie auf das Geld angewiesen ist, hat diese Forderung aus einer idealen Welt nichts mit ihrer Realität zu tun.
Prostitution, um irgendwie weiterzukommen. Anne Demmer berichtet über Ausbeutung und Gewalt auf dem Weg in die USA. Jakarta, die Hauptstadt Indonesiens, ist eine Stadt der Superlative. Mit 34 Millionen Einwohnern in der Metropolregion, eine der größten Megacities der Welt. Und sie sinkt so schnell wie keine andere Stadt der Welt. Bis zu 10 Zentimeter pro Jahr. An manchen Stellen im besonders betroffenen Norden ist der Boden bereits mehr als 2 Meter abgesackt. Deshalb soll die Hauptstadt jetzt umziehen. Über 1000 Kilometer entfernt auf der Insel Borneo entsteht derzeit unter dem Namen Nusantara die neue Hauptstadt. Nächstes Jahr soll sie eingeweiht werden, 20 Jahre später dann fertig gebaut sein. Für Indonesiens scheidenden Präsidenten Joko Widodo ist es das Projekt seiner Amtszeit. Allerdings hat die hochmoderne Stadt nicht nur Anhänger, wie Lena Bodewein berichtet.
Fische trocknen in der Sonne in einem der ärmeren Viertel Jakartas. Enten laufen zwischen Kleinkindern umher durch die schmalen Gänge der mit dürftigen Mitteln zusammengezimmerten Siedlung. Eine junge Frau steht zwischen Wäscheleinen und Mopeds und erzählt: Wir müssen Wasser zum Waschen, Kochen und Trinken kaufen, in Kanistern von Tankwagen. Wenn wir hier das Grundwasser anbohren, ist es zu dreckig. 3/4 der Einwohner Jakartas haben keinen Wasseranschluss. Sie sind entweder wie diese Frau auf Tankwagen angewiesen oder bohren illegal Brunnen zum Grundwasser. Mit Folgen. Je mehr Grundwasser abgepumpt wird, desto stärker sinkt die Stadt. Denn der Boden ist sumpfig und wenn ihm das Wasser entzogen wird, fehlt Stabilität. Und darum sinkt die Hauptstadt Indonesiens. Jahr für Jahr. In manchen Vierteln sind es 25 Zentimeter, in anderen 10. Und viele Bereiche, die schon von Schutzmauern umgeben sind, liegen 3 bis 4 Meter unter dem Meeresspiegel. Wenn die großen Pumpen nicht funktionieren, stehen die Viertel unter Wasser. Die Einwohner sind es gewohnt. Ich lebe seit 20 Jahren hier. Alles hier wird immer wieder überschwemmt. Einmal hatte ich Wehen und musste durch die Flut zum Krankenhaus kommen. 10 Millionen Menschen leben in Jakarta, in Luxusvierteln oder Slums. Sie alle leiden unter Fluten, aber auch unter verstopften Straßen, überlasteter Infrastruktur und Smog. Jakarta soll deshalb entlastet werden, durch eine neue Hauptstadt namens Nusantara. Archipel heißt der Name, wie das Inselreich Indonesien. Sie wird bis 2045 im Südosten der Insel Borneo errichtet, so der Plan. Präsentationen zeigen eine moderne, grüne, klimaneutrale Stadt mit kurzen Wegen und ohne Stau. Bis zum nächsten Unabhängigkeitstag, dem 17. August 2024, sollen der Präsidentenpalast und die ersten Ministerialbüros fertig sein. Bisher rangieren viele Lkw in einem Wald aus Baukränen. Weiter hinten ist ein halbfertiges Gebäude zu sehen.
Hier entsteht der Präsidentenpalast. Und dort drüben, dieser Streifen dort, stellen Sie sich die Mall in Washington vor. Aber grün, das wird eine zentrale Achse mit allen wichtigen Gebäuden.
Erzählt Bambang Susantono, Leiter der Hauptstadtbehörde für Nusantara, in einer Fernsehdokumentation. Der Grundstein der Stadt, Titik Noll, Nullpunkt, ist schon jetzt beliebtes Fotomotiv. Ein runder Platz im Nirgendwo. Viel mehr drumherum gibt es noch nicht. Aber zwei Selfie-schießende Frauen äußern sich optimistisch, dass 2024 hier etwas steht. Ja, das klappt. Sie arbeiten ja Tag und Nacht. Kritiker werfen der Regierung vor, dass sie mit riesigem Aufwand nur für die, die es sich leisten können, eine saubere, sichere, grüne neue Hauptstadt erschafft, während Lohnarbeiter und prekäre Bevölkerungsschichten im morastigen Moloch Jakarta bleiben. Die ursprünglichen Anwohner des Bereichs der künftigen Hauptstadt dagegen fürchten, dass sie ohne Entschädigung vertrieben werden. Dort, wo ein riesiger Staudamm zur Wasserversorgung der neuen Metropole entsteht, berichtet der Bauer Pandi dem Sender Channel News Asia.
Eines Tages standen Grundstückmarkierungen rund um unsere Häuser. Und wir fürchten, dass wir für dieses Projekt weichen müssen.
Die indigene Bevölkerung fühlt sich überrumpelt. Die Eile des Projektes hinterlässt viele Fragen. Zwar postulieren die Macher Nusantaras, dass die Menschen, die jetzt schon dort wohnen, mit einbezogen werden und Chancen auf tolle Jobs in den Ministerien bekommen. Aber weil ihr Bildungsstandard nicht hoch ist, bezweifeln die Anwohner das. Währenddessen sind Umweltschützer besorgt, dass die Hauptstadt, die einst die nachhaltigste Stadt der Welt sein soll, auf ihrem Weg dorthin Ökosysteme zerstört. Indigene Anwohner berichten von verschmutzten Flüssen und eine Videoaufnahme machte die Runde. Offenbar lief ein Orang-Utan über die riesige Baustelle für eine neue Straße. Der Grünen-Politiker John Muhammad meint,
ich denke, das illustriert sehr gut, dass das Ökosystem hier definitiv beschädigt wird.
Die Menschenaffen sind nur auf Borneo und auf Sumatra zu finden und durch Palmölplantagen, illegalen Bergbau und Wilderer ohnehin gefährdet. Ibu Reni ist von der Orang-Utan Foundation International, eine Stiftung, die seit vielen Jahrzehnten in diesem Teil Borneos arbeitet. Sie meint, die Umsiedlung der Hauptstadt werde sich auf jeden Fall auf die Umwelt auswirken, besonders für Orang-Utans und andere Wildtiere.
Sie werden den Wald als ihren Lebensraum verlieren und der Platz für ihre Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt werden. Ihre Futterbäume gehen verloren, sie finden weniger Nahrung.
Wenn es denn überhaupt so kommt. Nusantara wird mindestens 33 Milliarden US-Dollar kosten. Und das sind nur die ersten Schätzungen. Die indonesische Regierung finanziert 20%. Für den Rest suchen sie noch Investoren aus aller Welt.
Indonesiens Hauptstadt zieht um, bevor sie untergeht, von Java nach Borneo. Lena Bohnewein berichtete. war eine Welt. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.